Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu unserem Leben gehören nicht nur Zeiten der Freude und des Glücks, sondern auch andere Zeiten, die durch Not und Leid geprägt sind. Manchmal werden wir von Sorgen und Ängsten heimgesucht, die uns belasten. Das kann sich je nach Lebensalter unterschiedlich äußern. Kleine Kinder zum Beispiel fürchten sich vor dem Alleinsein im Dunkeln. Jugendliche machen sich Sorgen um die nächste Klassenarbeit oder Prüfung. Erwachsene sorgen sich um die Zukunft, um ihre eigene Zukunft oder auch um die Zukunft ihrer Familie. Eine schwere Krankheit oder auch finanzielle Sorgen können belastend sein. Besonders in der Nacht können derartige Sorgen und Ängste über uns kommen und uns manchmal den Schlaf rauben. Insofern kann man von Nachtgedanken sprechen, die sich wie dunkle Schatten über die Seele legen. Das sind Gedanken, die unsere Sorgen und Ängste umkreisen. Die Sorgen um die eigene Existenz, die Angst vor der Zukunft. Der Evangelist Matthäus erzählt, wie auch Jesus von Nachtgedanken überfallen wurde, als er immer deutlicher erkannte, dass ihm schweres Leiden und qualvolles Sterben bevorstand. Wir hören dazu aus dem Matthäusevangelium in Kapitel 26, die Verse 36 bis 46 in der revidierten Lutherbibel, revidiert im Jahre 2017. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend. Und ihre Augen waren voller Schlaf, und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Liebe Gemeinde, in den neutestamentlichen Evangelien wird uns Jesus an vielen Stellen als Mann vorgestellt, der mit besonderen Kräften und Vollmachten ausgestattet ist. Er kann Kranke heilen und Dämonen austreiben, er vergibt Menschen ihre Sünden, er hat sogar Tote auferweckt. Jesus hat kraftvolle Predigten gehalten und eindrückliche Gleichnisse erzählt. Er hat spektakuläre Wundertaten vollbracht und ist den Anfeindungen seiner Gegner souverän entgegengetreten. Das alles freilich war nur möglich aufgrund seiner engen Verbindung mit Gott, aus der heraus er lebte und wirkte. In dem Bericht über Jesus in Gethsemane zeigt uns der Evangelist Matthäus jedoch eine andere Seite von Jesus, die uns nicht so vertraut ist. Jesus wird in dieser Geschichte nicht als mächtiger Superheld dargestellt, sondern als schwacher und tief angefochtener Mensch. In der Nacht nach dem Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, kommt er zu einem Grundstück beim Ölberg in Jerusalem. Es handelt sich offenbar um einen Garten mit Olivenbäumen. Der Garten wird Gethsemane genannt. Dahinter steht ein hebräischer bzw. aramäischer Ausdruck mit der Bedeutung Ölkelter. Demnach war dort in der Nähe damals eine Ölkelter, in der aus Oliven kostbares Öl gewonnen wurde. Aus den Oliven wurde das Öl durch entsprechende Hilfsmittel herausgepresst. Wenn man dies bedenkt, bekommt der Name Gethsemane, zu Deutsch also Ölkelter, hier eine tiefsinnige Bedeutung. Jesus hat erkannt, dass qualvolles Leiden und Sterben auf ihn zukommt. Er gerät unter großen Druck und er ist in dem Moment voller Angst und Verzweiflung. Wenn Jesus im Garten Gethsemane um den Gehorsam gegenüber Gott ringt, da wird sein Leben gepresst. Gepresst in der Kälte des Leidens, in der Enge des Todes, in der Not des Opfers. Und was kommt schlussendlich dabei heraus? Das wertvolle Öl des Heils. Dadurch, dass Jesus dem Leiden und Sterben nicht ausgewichen ist, sondern es auf sich genommen hat, hat er allen, die ihm folgen und die ihm vertrauen, den Weg geöffnet zum Heil Gottes. Jesus ist in Gethsemane voller Angst und Verzweiflung, im Wissen um sein bevorstehendes Leiden und Sterben. Er wird von Nachtgedanken überwältigt. In dieser Situation nimmt er Zuflucht im Gebet zu seinem himmlischen Vater. Als Zeichen vollkommener Unterordnung unter Gott wirft sich Jesus auf den Boden, sein Gesicht berührt die Erde. Es ist ein Zeichen großer Demütigung und Erniedrigung. Der Sohn Gottes erniedrigt sich selbst zutiefst. Er berührt mit seinem Gesicht die Erde. Dort, wo wir Menschen leben, dort, wo sich unser alltägliches Leben mit unseren Sorgen und Ängsten abspielt, so beugt sich Jesus herunter in die Niederungen des menschlichen Daseins. Vor der Nacht im Garten Gethsemane hat Jesus mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Sie haben gesungen, Gott gelobt, gemeinsam gegessen und getrunken. Es war eine wunderbare Gemeinschaft. Gleichzeitig wusste Jesus, einer von seinen Jüngern, Judas, wird ihn verraten. Er wird ihn an die jüdischen Oberen und an die römische Besatzungsmacht ausliefern, die ihn dann kreuzigen wird. Judas hat Jesus und seine Jünger verlassen, um den Herrn zu verraten. Soldaten werden sich auf den Weg machen, um ihn gefangen zu nehmen. Leiden und Sterben werden Wirklichkeit werden. In dieser Zwischenzeit zwischen Feier und Verrat erleben wir Jesus so, wie wir ihn selten wahrnehmen, nämlich voller Angst und Trauer. Aufgewühlt und einsam ist er da. Er nimmt seine Jünger mit zum Garten Gethsemane und bittet sie aber, ein Stück entfernt von ihm Platz zu nehmen. Nur seine drei engsten Jünger, seine drei engsten Freunde will er bei sich haben. Er teilt also die Jüngergruppe auf. Jesus möchte in dieser schweren Stunde geliebte Menschen an seiner Seite wissen. Petrus, Jakobus und Johannes sollen mit ihm wachen, sollen mit ihm die Zweifel und die Angst aushalten und der drohenden Einsamkeit standhalten. Bleibt hier und wacht mit mir, bittet Jesus sie. Doch statt Jesus in seinem Gebet zu unterstützen, schlafen seine drei Freunde ein. Auf dem Berg der Verklärung waren Petrus, Jakobus und Johannes auch bei Jesus und sie erlebten mit bei dieser Szene der Verklärung, wie Jesus durch Gott verklärt und in ein himmlisches Licht getaucht wurde. In Gethsemane nun sind die drei wieder mit dabei, doch sie sind zu müde, um Jesus in seinem Gebetskampf beizustehen. Hier zeigt sich, wie zwiespältig das Verhältnis von Nähe und Distanz bisweilen sein kann. Die drei Freunde sind zwar äußerlich in der Nähe, stehen Jesus aber im entscheidenden Moment nicht zur Seite. Vielleicht waren sie durch diese Situation auch einfach überfordert, wie dem auch sei. Jesus betet inständig zu Gott. Er spricht im Gebet seine Angst und Trauer aus. Er ist eben kein Superheld, der mit hoch erhobenem Haupt und gelassen seinem Schicksal entgegengeht. Jesus ist hier einer, der Angst hat, der verzweifelt ist. Jesus, der Sohn Gottes, fragt nach einem Ausweg. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Es ist der bittere Kelch des Leidens und Sterbens, den Jesus, wenn möglich, lieber nicht trinken möchte. Der Kelch oder Becher ist hier nicht ein Bild für irgendein beliebiges Leiden. Gemeint ist vielmehr der Becher des Zornes Gottes, von dem das Alte Testament spricht. Der Kelch verweist hier auf den Zorn Gottes beziehungsweise auf das Gericht Gottes über die menschliche Sünde. Die körperlichen Qualen von Folter und Kreuzigung wären an sich schon schlimm genug gewesen, doch die Übernahme des göttlichen Gerichtes über die Sünde der Menschen hätte alles noch schwerer gemacht. Diesem Schicksal wäre Jesus lieber ausgewichen. Im Garten Gethsemane hätte Jesus zumindest die Möglichkeit gehabt, zu fliehen und dem ihm drohenden Leiden und Sterben zu entgehen. In dieser Stunde in Gethsemane hätte er noch fliehen können, wenn er das wirklich gewollt hätte. Und er hat wohl auch an diese Möglichkeit gedacht. Doch es war ihm wichtig, den Weg zu gehen, den Gott ihm zugedacht hat, auch wenn es ein schwerer Weg sein würde. Daher betete er, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das erinnert uns an die Bitte, dein Wille geschehe im Unser-Vater-Gebet. Für uns heute ist es ja nicht immer einfach, den Willen Gottes zu erkennen und dann diesen auch zu befolgen. Jesus wurde im Gebet gewiss, dass er sein Leben werde hingeben müssen, um stellvertretend für die Sünder und somit für uns alle zu leiden und zu sterben. Es war für ihn nicht leicht, dieses zu akzeptieren, doch er fügte sich dem Willen Gottes. Dreimal bittet Jesus seinen himmlischen Vater um Verschonung, um Bewahrung vor dem schweren Leiden und Sterben, und dreimal ermahnt er seine Freunde, mit ihm zu wachen und zu beten. Und das kann man so verstehen, dass sie auch für ihn beten sollten in der Stunde. Die Dreizahl zeigt, wie wichtig dem Evangelisten Matthäus der Bericht über den Gebetskampf Jesu in Gethsemane ist. Und es ist wirklich ein geistlicher Kampf, ein heftiges Ringen mit Gott. Ja, in Gethsemane hat Jesus Nachtgedanken, düstere Gedanken. Matthäus zeigt uns einen zweifelnden und ängstlichen Jesus, keinen Superhelden. Matthäus lässt uns gleichsam in das Herz Jesu hineinschauen. Das ist sehr persönlich und auch sehr berührend. Nun, wäre es nicht besser gewesen, Matthäus hätte diese Geschichte nicht erzählt, sondern sie einfach ausgelassen. Musste er das unbedingt aufschreiben? Ja, das musste er. Diese Geschichte ist wichtig, Denn nur so können wir die Passion und Ostern richtig verstehen. Es sind drei Dinge, die uns Matthäus mit dieser Geschichte zeigt. Erstens, Gott ist in Jesus wirklich Mensch geworden. Jesus lebt ein Menschenleben mit seinen Höhen und Tiefen. Er teilt unsere Gefühle, unsere Angst, unsere Sorgen und unsere Zweifel. Und auch in den finsteren Zeiten unseres Lebens ist Gott gegenwärtig. Auch wenn wir von ihm nichts sehen und spüren, trotzdem ist uns Gott ganz nahe. Der zweite Gedanke verdeutlicht, dass Jesus für uns leidet und stirbt. Sünde und Tod müssen besiegt werden. Das geht nur, wenn Jesus den Sündern ausgeliefert wird und den Tod erleidet und wenn er sich den Menschen ausliefert. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So beschreibt es Paulus im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 19. Weil Jesus sich auf den Weg gemacht hat in den Tod, damals im Garten Gethsemane, trennt uns Menschen nichts mehr von ihm, weder im Leben noch im Sterben. Und der dritte Gedanke lautet, wir sollen mit unseren Nachtgedanken nicht allein sein. Jesus zeigt uns, wie wir mit ihnen umgehen können. Manchmal ist ja ein vertrauter Mensch in der Nähe und das kann durchaus tröstlich und hilfreich sein. Manchmal ist aber auch niemand für uns da. Alle schlafen in gewissen Momenten. Keiner teilt dann unsere Einsamkeit und stärkt uns den Rücken. Jesus betet, als ihn die Nachtgedanken quälen. Er hält Gott die Nachtgedanken hin, seine Angst, seine Sorgen, seine Zweifel. Er schenkt Gott sein ganzes Vertrauen. Gottes Wille soll geschehen. Er vertraut trotz allem. Jesus macht sich auf den Weg, damit es keinen Ort mehr gibt, von dem wir sagen können, hier ist Gott nicht. Keine Zeit, von der wir sagen können, da ist er nicht bei uns. Keine Angst, Sorgen und Zweifel, von denen wir sagen können, die versteht Gott nicht. Ähnlich wie Jesus im Garten Gethsemane geraten auch in der heutigen Zeit Menschen manchmal in schwierige Situationen, in denen sie sich dann auch vor Gott fragen, wie geht es weiter mit meinem Leben? Junge Leute fragen so, wenn sie eine Lehrstelle oder Arbeitsstelle suchen, und das ist manchmal nicht einfach. Manche Erwachsene haben finanzielle Sorgen und nicht wenige fragen sich im mittleren Alter, vielleicht auch im reiferen Alter, ob der bisherige Lebensweg richtig war oder ob vielleicht ein Kurswechsel sinnvoll sein könnte. Manche Menschen erhalten eine beunruhigende ärztliche Diagnose und sie wissen nicht, wie es ausgehen wird. Andere leiden schon länger unter Schmerzen. Sie hoffen auf Heilung, sie beten um Heilung, doch es ändert sich scheinbar nichts. Trotzdem halten sie im Glauben an Gott fest und versuchen, mit den Beschwerden, mit den Schmerzen zu leben, in der Hoffnung, dass es sich doch irgendwann bessern möge. Im höheren Lebensalter stellen sich manche Fragen neu. Wie kann man sein Leben gestalten, wenn gesundheitliche Einschränkungen immer mehr zunehmen? Was hält und trägt uns angesichts der Erkenntnis, dass die verbleibende Lebenszeit immer kürzer wird? Wie schon Jesus können auch wir im Gebet Zuflucht suchen, trotz aller schwierigen Fragen und Nöte an Gott festzuhalten. Denn Gott ist getreu, wie es in einem bekannten Kirchenlied heißt. Auf Gottes Treue und auf seine Liebe dürfen wir vertrauen. Jesus hat uns nicht versprochen, dass uns keine Sorgen und Ängste mehr plagen werden. Das Leben verläuft eben nicht immer glatt und erfreulich. Auch Nachtgedanken gehören zu unserem Leben. Matthäus hat aufgeschrieben, was Jesus versprochen hat, nachdem er Sünde und Tod besiegt hat. Nach seiner Auferstehung von den Toten hat Jesus Christus seinen Jüngern und Jüngerinnen gesagt: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sind Worte voller Hoffnung und Zuversicht, mutmachend und tröstende Worte, gute Worte für alle Tage und besonders auch für die Nächte. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.